Ich lasse dich nicht. Ich lasse dich nicht los, wenn du mich nicht segnest. So ruft Jakob im Morgengrauen nach einem nächtlichen Kampf. Wer der Mann ist, mit dem er in der Nacht gerungen hatte, erhält sich nicht. Der Mann wollte seinen Namen nicht preisgeben. Aber gesegnet hat er Jakob schließlich. Der Kampf am Fluss Jabok mit dem Unbekannten ist die Schlüsselszene der Jakobsgeschichte. Jakob ist sich sicher, dass es Gott selbst war, mit dem er gerungen hatte, aber das muss offen bleiben, wie so vieles in den Jakobserzählungen. Jakobs Geschichte findet sich im Alten Testament im Buch Genesis ab dem Kapitel 25. Dort werden die Anfänge des Gottesvolkes Israel erzählt, symbolisch als Familiengeschichte. Angefangen bei Abraham und Sarah, deren Sohn Isaak und seiner Frau Rebekka, schließlich deren Zwillinge Esau, der Erstgeborene, und Jakob, der Zweitgeborene. Schon bei der Geburt wollte Jakob die Sache umdrehen, hielt die Ferse Esaus fest. Später kauft er Esau um das sprichwörtlich gewordene Linsengericht das Erstgeburtsrecht ab. Fehlt noch der Segen des Erstgeborenen. Den erschleicht er sich durch eine List. Der Vater Isaak ist alt und bereits blind geworden. Jakob gibt sich als Esau aus und erhält den Segen.
Gott gebe dir vom Tau des Himmels, vom Fett der Erde, viel Korn und Most. Völker sollen dir dienen, Nationen sich vor dir niederwerfen. Sei Herr über deine Brüder. Die Söhne deiner Mutter sollen dir huldigen. Verflucht, wer dich verflucht. Gesegnet, wer dich segnet.
So segnet der blinde Isaak seinen Sohn Jakob im Glauben, es sei Esau. Esau schwört Rache und Jakob flieht. Er findet Aufnahme bei seinem Onkel Laban in Haran, verliebt sich in Rachel, die jüngere der beiden Töchter. 7 Jahre soll er Laban dienen, ehe er Rachel zur Frau bekommt. Doch der Schwiegervater betrügt ihn. In der Hochzeitsnacht erkennt Jakob, dass ihm die ältere Tochter Lea zugeführt wurde. Jetzt ist Jakob der Betrogene. Weitere 7 Jahre dient er bei Laban um die geliebte Rachel. Sie bleibt dann lange kinderlos. Kinder bekommt er mit Lea und den beiden Mägden der Schwestern. Und die Schwestern streiten sich um Jakob. Segen sieht anders aus. Aber als Jakob nach vielen Jahren zurückkehrt, hat er 11 Kinder von 4 Frauen und eine große Herde. Er ist reich. Ist das der Segen? Die Bibelwissenschaftlerin Katrin Gies von der Universität Bamberg sagt über den Segen.
Ja, also religionsgeschichtlich gesehen wird als Segen etwas wie eine Gabe Gottes verstanden, die sich vor allen Dingen in Fruchtbarkeit, Vitalität zeigt, also Fruchtbarkeit im Hinblick auf die eigene Familie, also in Kindern und Nachkommen, aber auch Fruchtbarkeit des Landes, des Viehbesitzes und davon abgeleitet Reichtum, Wohlstand, Wohlergehen. Und Segen ist etwas, was vor allen Dingen auch an zentralen Lebenswenden, also in Krisensituationen erhofft wird. Und so ein Verständnis von Segen, das zeigt sich ja auch in den Jakobserzählungen, also jetzt konkret beim erstgeborenen Segen, der ja quasi, oder das Setting wird ja eingeleitet damit, dass Isaak alt geworden ist und der Tag seines Todes bevorsteht und sozusagen jetzt seine Kraft an den Sohn weitergegeben werden soll mit diesem Segen. Wobei grundsätzlich in dieser Erzählung eigentlich offen bleibt, was mit diesem Segen wirklich gemeint ist. Ist das etwas, was Isaak weitergibt oder ist das ein göttlicher Segen? Auf der einen Seite ist es ein Segen, der in Fruchtbarkeit besteht. Also Gott gebe dir den Tau des Himmels und die Frucht der Erde. Und andererseits ist es ein Herrschaftssegen. das dem Gesegneten Herrschaft verheißen wird. Er erscheint irgendwie als unumkehrbar und auch einmalig. Also der Esau fragt ja dann ganz verzweifelt, hast du für mich denn keinen Segen? Aber wird er dann doch auch gesegnet? Und insgesamt bleibt ja eigentlich auch im Kontext der gesamten Erzählung unklar, wer jetzt eigentlich der Gesegnete ist.
Denn auch Esau ist mittlerweile reich geworden. Das zeigt sich in der Begegnung der Brüder nach Jahren der Trennung. Jakob ist voller Angst. Hat er doch den Bruder um den Segen betrogen. Und so schickt er ihm Geschenke voraus.
Wenn man also zugrunde legt, dass Segen Wohlstand und Reichtum bedeutet, dann ist ja auch Esau, also der taucht ja dann am Ende bei der Versöhnungsszene zwischen den beiden Brüdern, taucht er ja auf und wird mit großem Reichtum auch gezeichnet. Also er hat 400 Mann, die da in seinem Tross quasi zu finden sind, und er sagt auch, er braucht keine Geschenke von Jakob, weil er so reich gesegnet ist. Und im Endeffekt sind es die Kinder von Jakob, die vor Esau niederfallen. Also auch in Bezug jetzt auf die Frage nach Herrschaft ist gar nicht so eindeutig, wer jetzt von beiden der Gesegnetere ist. Also insofern, ja, es stellt eigentlich die Erzählung an uns die Frage, was wir unter Segen verstehen, woran man Segen erkennen kann, und gibt selbst gar keine eindeutige Antwort.
Was bedeutet Segen für uns? Ein Anstoß zum Nachdenken. Die Bibelwissenschaftlerin Katrin Gies hat sich ausführlich mit den Jakobserzählungen befasst und den Eintrag im wissenschaftlichen Bibellexikon im Internet dazu erstellt. Die Geschichten lassen vieles offen, sagt sie.
Zum Beispiel in Bezug jetzt auf den Segen ist ja gar nicht ganz klar, was damit gemeint ist, wer jetzt der Gesegnete ist, worin sich dieser Segen zeigt. Dann, also unter Offenheit würde ich auch verstehen, dass die Figuren eigentlich alle insgesamt ambivalente Charaktere sind. Also das ist natürlich irgendwie, wir in eine bestimmte Richtung gelenkt werden, mit wem wir sympathisieren, aber das, ja, was in Bezug jetzt auf ihre ethischen Handlungen, alle Figuren im Grunde genommen fragwürdig bleiben und wir herausgefordert sind, hier auch Stellung zu beziehen. Und dann ist natürlich vor allem diese zentrale Erzählung vom Kampf am Jabbok, wo Jakob sich ja dann letzten Endes Segen auch erkämpft, die ja so vollkommen offen ist. Es bleibt eigentlich unklar, wer derjenige ist, mit dem er kämpft. Er selber deutet es als Kampf mit Gott, aber das bleibt seine Deutung. Und ja, genau diese Offenheit, die fasziniert mich einfach, dass man da so hineingezogen wird in die Erzählung und keine neutrale Beobachterperspektive einnehmen kann.
In derselben Nacht stand er auf, nahm seine beiden Frauen, seine beiden Mägde sowie seine 11 Kinder und durchschritt die Furt des Jabbok. Er nahm sie und ließ sie den Fluss überqueren. Dann schaffte er alles hinüber, was ihm sonst noch gehörte.
Die Erzählung vom sogenannten Kampf am Jabbok ist im Grunde genommen sehr lakonisch. Also wir sind in der Situation, es steht im Grunde genommen die große Entscheidung für Jakob bevor. Er trifft nach diesen vielen Jahren der Trennung und nach der Schuld, die er auf sich geladen hat mit dem Betrug an seinem Bruder, also trifft er wieder, oder dieses Treffen mit dem Bruder steht unmittelbar bevor. Er bringt seine beiden Frauen und die Mägde, die Kinder, schon über den Jabbok und bleibt alleine zurück. Also es ist diese zentrale Krise in seinem Leben, wo er vollkommen auf sich selbst gestellt ist. Und vollkommen aus dem Off im Grunde genommen ist dann davon die Rede, da rang ein Mann mit ihm. Also wir werden da als Lesende unmittelbar hineingeworfen, ohne dass uns weitere Informationen gegeben werden. Und zwar bis zur Morgenröte rang dieser Unbekannte mit ihm. Und diese Morgenröte, die bringt dann die entscheidende Wendung, also ist ja so der Zeitpunkt des Übergangs von der Nacht zum Tag, das ist der entscheidende Übergang jetzt. Denn Jakob entgegnet dann diesem Unbekannten, ich lasse dich nicht los, wenn du mich nicht segnest.
Als er allein zurückgeblieben war, rang mit ihm ein Mann, bis die Morgenröte aufstieg. Als der Mann sah, dass er ihn nicht besiegen konnte, berührte er sein Hüftgelenk. Jakobs Hüftgelenk renkte sich aus, als er mit ihm rang. Er sagte: Lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgestiegen. Er entgegnete: Ich lasse dich nicht los, wenn du mich nicht segnest.
Wir wissen auch überhaupt nicht, also als Lesende, wie er jetzt zu dieser Bitte, Aufforderung überhaupt kommt. Und genau das macht tatsächlich dieser Fremde und verbindet diesen Segen mit der Umbenennung von Jakob in Israel. Und erläutert diesen Namen mit: Denn du hast mit Gott und mit den Menschen gekämpft und hast überwältigt.
Er fragte ihn: Wie ist dein Name? Jakob, antwortete er. Er sagte: Nicht mehr Jakob wird man dich nennen, sondern Israel, Gottes Streiter, denn mit Gott und Menschen hast du gestritten und gesiegt. Nun, fragte Jakob, nenne mir doch deinen Namen. Er entgegnete: Was fragst du mich nach meinem Namen? Dann segnete er ihn dort.
Und im Rückblick dann benennt Jakob diesen Ort mit, das ist Pnuel, also hebräisch das Angesicht Gottes, und erläutert noch, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen.
Jakob gab dem Ort den Namen Penuel, Gottes Angesicht, und sagte, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin doch mit dem Leben davongekommen. Die Sonne schien bereits auf ihn, als er durch Penuel zog. Er hinkte an seiner Hüfte.
Ja, und ich würde jetzt sagen, für den gesamten Erzählverlauf hat diese Erzählung die entscheidende Funktion auf die Begegnung mit Esau, die anstehende Versöhnung, vorzubereiten. Denn der erschlichene Segen, das war sozusagen der Auslöser für die Entfremdung der beiden Brüder, und jetzt dieser erkämpfte Segen, das ist die Voraussetzung dafür, dass die beiden Brüder wieder aufeinandertreffen können. Also im Grunde genommen wird hier der Übergang ermöglicht, den Konflikt zu lösen.
Die Geschichte will also offen lassen, wer der Mann war, mit dem Jakob rang, den Jakob aber überwältigen konnte und dem Jakob den Segen abrang. Die Lesenden aller Epochen gaben sich aber damit nicht zufrieden. Leerstellen in einer Geschichte wollen gefüllt werden, sie regen die Fantasie an. Es war ein Engel Gottes, sagt schon der Prophet Hosea im Alten Testament. Und das meinten in der Folge auch jüdische Ausleger. Auch die meisten Künstler malten einen Engel mit Flügel. Und die Wissenschaft? Auch viele Forscher meinen, es könne unmöglich Gott sein, mit dem Jakob kämpft. Eine Zeit lang hielt sich die These, dass in der Erzählung ursprünglich nicht Gott, sondern ein Dämon mit Jakob kämpfte. Spekulation. Heute betonen Forschende wieder, dass es die Bibel eben bewusst offen lässt und so für die Erfahrungen der Lesenden Raum gibt. Eine moderne, queere Deutung etwa sieht auch Gott in dem Unbekannten, aber Gott als einen, der körperlich berührbar ist, mit dem der Mann Jakob ringt, sich balgt und im Dreck wälzt und dabei selbst körperlichen Schaden erleidet. Eine schmerzliche Erfahrung sei das, wie das Coming-out eines queeren Menschen. Verbreiteter ist eine psychologische Deutung über den Kampf mit dem Unbekannten, erklärt die Bibelwissenschaftlerin Katrin Gies.
Ja, also der Text hat vor allen Dingen eben aufgrund seiner Offenheit, seiner vielen Leerstellen, ist auch gar nicht so ganz klar, wer überhaupt mit wem ringt, weil das ist ständig immer nur von er die Rede, hat dieser Text sehr vielfältige Auslegungen in der Rezeptionsgeschichte erfahren. Und eine psychologische Deutung, die gerne rezipiert wird, ist die, dass Jakob im Grunde genommen hier mit sich selbst, mit seiner inneren Schuld ringt, also dass sozusagen hier ein Prozess der Einsicht in diese eigene Schuld, dass der dieser Begegnung, der Versöhnung der beiden Brüder vorausgehen muss.
Eines ist klar, der nächtliche Kampf Jakobs ist ein Ringen um den Segen Gottes. Ich lasse dich nicht los, wenn du mich nicht segnest. In der Übersetzung von Martin Luther: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Diese Worte vertont Heinrich Schütz Anfang des 17. Jahrhunderts für eine Totenfeier in seinen musikalischen Exequien. Man hört das Ringen und Hadern heraus, genauso wie den Segen, in dem sich schließlich alle Spannung löst. Aus den musikalischen Exequien von Heinrich Schütz. Wie geht es mit der Geschichte Jakobs weiter? Wie begegnen sich die Brüder nach den vielen Jahren und den vielen Betrügereien? Die Bibelwissenschaftlerin Katrin Gies.
Meines Erachtens bleibt diese Versöhnung genauso doppeldeutig, wie auch der Rest der Erzählung ambivalent ist. Wir haben es eigentlich mit einer ganz starken Szene zu tun. Also der Jakob hebt die Augen und dann sieht er jetzt Esau. Er hat ja Angst vor dieser Begegnung. Er sieht Esau mit den 400 Mann kommen und führt jetzt auch erstmal eine Handlung aus, die zeigt, dass er dem Ganzen auch misstraut. Denn er stellt seine Frauen und entsprechend die Kinder in der Reihenfolge auf, sodass er die am meisten Geliebten schützt. Also die Kinder der Mägde, und die Mägde, die kommen in die vorderste Reihe, und die Geliebte Rahel und Josef, die kommen ganz ans Ende. Also daran sieht man schon mal, dass Jakob ja doch auch misstrauisch bis zum Ende bleibt. Und sie begegnen sich dann, und Jakob wirft sich zu Boden, er umarmt seinen Bruder, sie küssen sich und sie weinen. Und hier könnte man ja jetzt zunächst an die tatsächlich große Versöhnung denken. Es ist auch ziemlich viel von Gnade und Geschenken die Rede. Man ist sehr bemüht um Höflichkeit, aber im Endeffekt gehen die Brüder dann doch getrennte Wege. Und es ist tatsächlich dann nur ein einziges Mal, dass sie noch gemeinsam auftreten. Das ist nämlich dann ganz am Ende der Jakobserzählungen, als sie zusammenkommen, um den Vater zu begraben.
Die Erzählungen über Jakob und Esau, das sind nicht nur Familiengeschichten. Jakob bekommt nach dem nächtlichen Kampf einen neuen Namen angekündigt. Er lautet Israel. Und wird gedeutet als Gottesstreiter. Und Esau steht mit seinem Namen für die Edomiter. Die beiden Brüder stehen symbolisch für zwei Völker. Das wird schon vor ihrer Geburt klar.
Es ist ja so, dass Rebekka Komplikationen in der Schwangerschaft bemerkt und daraufhin ein Orakel einholen geht und ihr von Gott sozusagen die Ursache für ihre Komplikationen erklärt wird, nämlich es ist eine Zwillingsschwangerschaft. Aber auch gleichzeitig schon diese Zwillingsschwangerschaft gedeutet wird auf das Verhältnis von Völkern. In deinem Leib streiten sich zwei Nationen, was wiederum auch so eine Art Leseanweisung dann für die folgende Jakobserzählung ist. Und jetzt abgesehen von der Überlieferung in den Texten der Genesis, ist es vor allen Dingen in der Prophetie und auch in den Psalmen so, dass tatsächlich Jakob sehr, sehr häufig für das Kollektiv Israel steht. Vor allen Dingen dann zum Beispiel, wenn von dem Gott Jakobs die Rede ist, dann ist eben Israel gemeint. Beziehungsweise also im Laufe der Geschichte Israels steht Jakob zunächst für das Nordreich, und mit dem Untergang des Nordreiches wandert dann sozusagen der Name Jakob in den Süden und wird übertragen auf das ehemalige Südreich, auf Juda.
Die Jakobsgeschichten erzählen zwar von einer sehr frühen Zeit, die Bräuche und die Namen führen ins beginnende zweite Jahrtausend. Sie sind Ursprungslegenden für das Volk Israel. Tatsächlich entstanden sind sie frühestens 1000 Jahre später. Und sie wurden wohl in schwierigen Zeiten und Katastrophen des biblischen Israels je neu entdeckt.
Die Tatsache, dass es sich quasi um eine Figur handelt, die ja Schuld auf sich lädt, führt im Grunde genommen hinein in die Fragen, die mit diesen militärischen und politischen Katastrophen verbunden sind, nämlich was haben wir falsch gemacht, also ruht noch die Gnade Gottes auf uns, wie gehen wir mit unserer eigenen Schuld um und welche Hoffnungen bleiben uns noch angesichts dieser Katastrophen.
Oder eben, wo bleibt der Segen Gottes, wenn das Land in die Hände fremder Völker fällt und die Menschen flüchten müssen? Die Jakobsgeschichten sind also Teil der Ursprungserzählung des Gottesvolkes Israel. Dass sie als Geschichten einer Familie erzählt werden, macht sie so gut nachvollziehbar und faszinierend, findet auch die Bibelwissenschaftlerin Katrin Gies.
Ich glaube, ich finde an den Erzählungen eben faszinierend, dass sie ja in so Grunde genommen in die menschlichen Abgründe hineinführen, gleichzeitig aber auch von Hoffnungen geprägt sind. Ja, also hier, da sterben Menschen, da werden Kinder geboren, in den Kindern erhofft man sich Zukunft. Es werden Konflikte ausgetragen oder der Konflikt von Jakob und Esau begleitet beide bis zu ihrem eigenen Tod. Und das sind ja auch Erfahrungen, die wir machen, dass manches einfach nicht lösbar ist, sondern dass wir mit bestimmten Dingen, dass wir die in unsere Lebenserzählungen integrieren müssen. Und also insofern ist es das, was mich an diesen Texten fasziniert.
Katrin Gies ist Professorin am Lehrstuhl für alttestamentliche Bibelwissenschaften der Universität Bamberg.